Kreisab, der Handball-Podcast. Kreisab. Die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat.
Wunderschönen guten Morgen, wo auch immer du sein mögst.
Ich bin in München, Björn. Wir sind schon direkt live drauf. Ist der Wahnsinn, oder?
Wir sind schon direkt live drauf.
Ja, wir können quasi gar nichts vorbesprechen, denn ich sitze hier ein bisschen auf heißen Kohlen. Das hat auch zwei Gründe, die ich gerne erkläre. Ich nehme hier gerade mit dem Handy die Sendung auf. Also erstmal hallo und herzlich willkommen an dich, Björn, und natürlich auch an die Hörer zu Episode 104. Und entschuldige an dieser Stelle, dass ich so direkt durchstarte, aber ich habe ein bisschen Angst, dass mir die Leitung flöten geht. Deswegen will ich alles aufnehmen, was ich irgendwie aufnehmen kann, und hoffe, dass das am Ende dann auch funktioniert. Wäre schade, wenn es diese Folge nicht geben würde, denn am Ende, da gibt es ein interessantes Gespräch mit Frank Flatten und auch mit Carsten Lichtlein habe ich gesprochen im Rahmen des DHB-Medientermins vergangene Woche in der Kölner Arena, denn da steht ja demnächst ein Länderspiel gegen Dänemark auf dem Programm, ein paar Tage später noch in Gummersbach, da waren die beiden auch mit dabei und deswegen konnte ich mit ihnen ein paar sehr, sehr interessante Worte wechseln. Und was haben wir heute an Themen sonst noch so vorbereitet? Wir schauen natürlich in die Königsklasse, denn es fanden die Hinspiele statt im, wie heißt es denn dann, Achtelfinale, sind ja eigentlich dann normalerweise 8 Spiele, aber sind es ja gar nicht, Björn.
In genau 6 Spiele nur, weil ja 2 Mannschaften sich schon direkt qualifiziert haben für das Viertelfinale mit den beiden Gruppensiegern aus Barcelona und Paris. Und deswegen steht ja auch alles schon so fest. Es gibt ja dieses Jahr überhaupt keine Auslosung mehr. Es war sonst immer so spannend, wer gegen wen. Aber dieses Jahr ist in der Champions League ja alles vorherbestimmt durch die Setzliste und die Ergebnisse aus der Gruppenphase. Deswegen weiß auch jeder schon, gegen wen er spielt.
Ja, und gegen wen spielt der THW Kiel, wenn er gar nicht weiterkommt?
Ja, das ist die gute Frage, was der THW gestern die letzten 7 Minuten gemacht hat. Etwas scherzhaft könnte man sagen, naja, sie wollen den Kartenvorverkauf für Mittwoch noch ein bisschen nach oben treiben und mit einem klaren Sieg wären vielleicht weniger Leute gekommen. Aber 4 Tore sind natürlich jetzt eine ziemliche Bürde, die man dort mitschleppt in das Rückspiel. Wobei ich bin eigentlich immer noch sicher, dass sie es schaffen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte das Spiel nicht sehen und irgendwann habe ich dann das Ergebnis mitbekommen, habe gedacht, das kann doch wirklich nicht sein. Und dann stand da im Videotext, habe ich es nachgelesen, dass die am Ende einen 1-7 Lauf hatten und das kann natürlich Alfred Gisterson gar nicht geschmeckt haben. Normalerweise ist so eine routinierte Mannschaft wie der THW Kiel, und ich weiß, da sind jetzt mittlerweile auch ein paar jüngere Akteure mit dabei, eigentlich in der Lage, so einen Vorsprung zu konservieren oder zumindest mal einen Unentschieden noch rauszuholen.
Also ich habe das Spiel verfolgt. Sie waren also wirklich, das Spiel wankte hin und her in der zweiten Halbzeit. Mal war Seged vorne, mal war Kiel vorne. Und dann lagen sie vorne und haben wirklich die letzten, ich würde mal sagen, 7-8 Minuten völlig aus der Hand gegeben. Seged ist über sich hinausgewachsen. Bei Kiel lief überhaupt nichts mehr zusammen. Und es wurde Tor um Tor mehr. Und jetzt stehen eben 4 Tore Rückstand zu Buche. Und Kieler sind im Endeffekt die einzige Heimmannschaft der Rückspiele, die einen Rückstand aufholen muss. Alle anderen haben ja, einer hat einen Unentschieden, die anderen haben alle gewonnen. Und es wird spannend in Kiel.
Warum gehst du denn trotzdem davon aus, dass der THW Kiel in die nächste Runde kommt?
Also ich erinnere mich noch dran, ich war letztes Jahr auch vor Ort. Sie hatten ja dieselbe Konstellation letztes Jahr im Viertelfinale. Da haben sie in Seged allerdings nur mit 2 Toren verloren. Und zu Hause, ich glaube, es waren 7, 8, 9 Minuten gespielt. Da stand es 8-2 und das Thema war eigentlich gegessen. Jetzt ist natürlich der Kader der Kieler in dieser Saison anders als der in der Vorsaison. Aber ich bin mir immer noch sicher, dass Kiel zu Hause in der Champions League eine Macht ist. Ich sag mal, diese Heimniederlage gegen PSG war ein Ausrutscher. Wenn man die abzieht, sind sie seit über 4,5 Jahren in der Champions League zu Hause ungeschlagen. Aber sie müssen natürlich jetzt mit 5 Toren gewinnen. Und die letzten Heimauftritte, da ging es um die goldene Ananas, waren jetzt nicht so überragend. Ich erinnere da an das Spiel gegen Zagreb. Aber ich denke, sie wissen alle, um was es geht. Und man muss ja sehen, dadurch, dass wir schon wissen, was im Viertelfinale wartet, ich glaube, kein Spieler will sich ein Viertelfinale gegen den FC Barcelona gehen lassen.
Da wäre allerdings in der aktuellen Verfassung spätestens Endstation. Oder siehst du die Kieler mit einer Chance, da eventuell weiterzukommen? Denn ganz ehrlich, ich halte jetzt mal als Argument dagegen. Du hast ja eben schon gesagt, sie hatten letzte Saison einen anderen Kader. Philipp Biecher und Aaron Palmason haben in diesem Rückspiel letzte Saison gegen Seged sehr, sehr gut gespielt und maßgeblich dazu beigetragen, dass man dann im Endeffekt locker in Anführungsstrichen weitergekommen ist.
Ja, natürlich. Also man muss sich die Situation des THW anschauen und sie haben ja auch noch ein bisschen Bundesliga drumherum, aber sie haben jetzt erstmal dieses Rückspiel gegen Seged. Aber ich bin mir wirklich sicher, weil ich denke, Niklas Landin, der hatte gestern jetzt keinen überragenden Tag gehabt. Der wird auch in einem Rückspiel wieder anders auflaufen. Also gestern stand er ganz klar im Schatten von Sierra, dem Torwart von Szeged. Natürlich ist Juan Carlos Pastor ein Taktikfuchs. Er wird alles machen, um es wieder so hinzulegen, dass er seinen Shooter oder seinen Spielmacher Dejan Bombac wieder in Position bringen kann. Aber um das geflügelte deutsche Sprichwort zu bringen, ein Bombac macht auch in Kiel noch keinen Sommer. Und ich habe sehr häufig gesehen in Kiel bei Champions League Spielen, wenn die Gastmannschaft reinkommt und dieses berühmte Schiffshorn erklingt zum Einlauf der Mannschaften und 10.000 Fans jubeln dem THW zu, dann wird man schon etwas respektvoller, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Traust du das Szeged gar nicht zu, diese Überraschung, beziehungsweise es reicht ja eine Niederlage mit 4 Toren?
Es reicht, wenn sie mehr als 29 Tore. Ja, also mit 3 Tor. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich sag mal, Szeged hat dieses Jahr gegen deutsche Mannschaften gut gespielt. Sie haben auch zu Hause ganz klar gegen die Löwen gewonnen, haben den direkten Vergleich gegen die Löwen gewonnen. Aber ich habe jetzt mal meine große Statistik noch nicht reingeschaut, aber ich glaube, Kiel ist noch nie in einem Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Vielleicht bin ich Zweckoptimist, weil ich dann eben auch gerne sehen würde, dass wir 3 deutsche Vertreter im Viertelfinale haben. Aber irgendwie passt es in mein Weltbild des Handballs nicht rein, dass Kiel es gegen Szeged in einem Achtelfinale der Champions League nicht schaffen sollte.
Dann hoffen wir mal, dass dein handballerisches Weltbild nicht zerstört wird und wir im Sinne des deutschen Handballs da weiterhin den THW Kiel mit dabei haben im Rennen. Dann schauen wir mal zum nächsten Spiel. Da kann ich auch ein bisschen was dazu sagen, denn gerade das Flensburger Spiel habe ich sehr, sehr intensiv verfolgt. Und hinten raus haben die Flensburger dann, ich will nicht sagen, das Spiel gedreht, aber natürlich mit dem letzten Tor von Johann Jakobsen da nochmal dafür gesorgt, dass sie mit einem Sieg nach Hause fahren. Ich finde übrigens ganz interessant diese Maßnahme, dass Montpellier wieder in die alte Halle gegangen ist.
Ja, gut. Ich weiß jetzt selber nicht, wem das geschuldet war, ob die große oder die neue Halle anderweitig belegt war oder ob es das Omen war. Man muss es mal so sehen. Flensburg hat ein kleines bisschen Geschichte geschrieben, denn sie haben vorher in all den Jahren, wo sie Champions League spielen, noch nie ein Spiel auf französischem Boden gewonnen. Und das war jetzt das erste. Wenn auch sehr knapp mit dem quasi Schlusspfiff-Tor von Johann Jakobsen. Ich fand, Montpellier hat sich gut verkauft. Also für das, was sie haben, sie haben auch einige angeschlagene Spieler. Und es ist natürlich nicht mehr das Montpellier, wie es vor 4, 5 Jahren mal war, als Karabatic und Co. noch da gespielt haben. Sie haben in ihren Verhältnissen das Spiel offen gehalten. Aber Patrice Canaillé, der Trainer, hatte vorher schon gesagt, unsere Chancen aufs Weiterkommen sind irgendwo zwischen 15% und 20%. Und wenn wir das Heimspiel nicht mit 4, 5 Toren gewinnen, sind sie im Rückspiel eigentlich bei 0%. Also wie gesagt, ich finde, Montpellier hat sich gut verkauft. Aber da dürfte meiner Meinung nach nichts mehr anbrennen für die Flensburger.
Optimistisch klingt anders. Ich glaube, ein Grund, warum das auch so gut geklappt hat, in Anführungsstrichen, für Montpellier in dieser Partie, ist, dass Flensburg als Gegner von der Art und Weise, wie sie spielen, Montpellier ein bisschen entgegenkommt. Ne? Auch eher so spielerisch, vielleicht nicht physisch so ganz überragend. Und die Montpellier-Mannschaft hat dann doch sehr, sehr viele spielerisch starke Akteure. Nicht so die Shooter aus dem Rückraum, aber das Spielerische kann dann gegen eine Mannschaft wie Flensburg durchaus zu einem guten Ergebnis reichen.
Ja, im Endeffekt vergleiche ich Montpellier immer mit der slowenischen Nationalmannschaft. Die haben keine 2 Meter Werfer, aber sie haben taktisch und gerade technisch unwahrscheinlich gut ausgebildete Spieler. Ich sage jetzt mal einen Dragan Gajic oder einen Jure Dolenec und auch am Greis, der etwas bulligere Matej Gaba. Gerade diese Slowenen reißen natürlich raus in Montpellier und die sind individuell alle sehr gut ausgebildet und die können eben auch 1 gegen 1 unwahrscheinlich viel ausrichten, aber und dann kommt ihnen sowas entgegen, wenn man nicht, ich sag mal, so eine kantige Abwehr wie zum Beispiel Vardar oder Zagreb gegen sich hat, sondern auch eine Mannschaft, die spielerisch auf Tempo geht. Das kommt ihnen dann entgegen und das hatten sie zum Beispiel auch die Spiele gegen Kristianstad, nicht gegen Kristianstad, in ihrer Gruppe gegen Kolding zum Beispiel das Problem, da stand eine andere Deckung. Aber gut, meiner Meinung nach, da ist die Birne, wie man so schön sagt, geschält. Da wird es Flensburg zu Hause, die werden nicht mit 2 Toren zu Hause verlieren.
Und bei den Rhein-Neckar-Löwen gegen Zagreb, also nicht, dass ich den Rhein-Neckar-Löwen nicht zugetraut hätte, in Zagreb zu gewinnen, aber gerade nach der ersten Halbzeit habe ich gedacht, uiuiui, das könnte eine ganz enge Kiste werden, war es ja dann im Endeffekt auch. Aber da muss man sagen, Hut ab, dass die Rhein-Neckar-Löwen sich eben gegen diese kantige Abwehr, wie du eben gesagt hast, so in Szene setzen konnten. Zwar nur in Anführungsstrichen 24 Tore, aber selber auch natürlich mit der eigenen starken Abwehr dagegen gehalten.
Ja, man muss es ja mal so sehen, schaut man sich die Gruppenphase an, hatte Rhein-Neckar-Löwen die beste Abwehr aller Teilnehmer und Zagreb die drittbeste Abwehr, dass es dort keinen 37-36 geben würde. Das war von vornherein eigentlich klar, weil beide eben sehr, sehr großen Wert auf ihre Defensive legen. Und ich hatte gedacht, dass Zagreb zu Hause gewinnt, so mit 1-2 Toren, aber dass Löwen dann eben das Ganze im Rückspiel auch drehen können. Wie sie sich dort verkauft haben, war gut. Und ich sag mal, im Tor mit Borko Ristowski sehr, sehr gute Aktionen dann gehabt. Und ja, also ich denke, mit dieser Ausgangslage von plus einem Tor können die Löwen sehr gut leben. Also Zagreb hatte vergangenes Jahr in der im Achtelfinale gegen, ich glaube, es war Kolding, auch mit 2 zu Hause gewonnen, dann aber völlig überraschend dann auch auswärts noch gewonnen. Aber ich denke, bei den Löwen ist es so, sie können sich dann das Ganze sogar so ein bisschen einteilen, dass sie auf ihren drei Hochzeiten, auf denen sie jetzt noch tanzen, genau wie die Flensburger, sich die Kräfte dann sogar noch ein kleines bisschen schonen können.
Das wäre auf jeden Fall wichtig für den Meisterschaftskampf, über den wir heute mal nicht sprechen werden. Wir schauen ganz, ganz kurz noch in die DKB-Handball-Bundesliga, denn am Ende der Tabelle gab es ein, zwei sehr, sehr interessante Ergebnisse. Wir bleiben aber zunächst mal in der Königsklasse und schauen noch auf andere Partien, denn es haben ja noch weitere Mannschaften mitgespielt. Kielce gewinnt 32-28 bei Meschkow Brest. Erste Halbzeit nur 12 Tore. Ich glaube, dann hat Talant Duschebajew seinen Spielern ein bisschen den Kopf gewaschen. In der zweiten Halbzeit hat Kielce dann 20 Treffer erzielt und am Ende mit 4 Toren gewonnen. Da wird im Rückspiel nichts mehr anbrennen. Genauso bei Veszprém gegen Saporoschje. Die Ungarn haben mit 29-24 in der Ukraine gewonnen. Das sollte also auch klar gehen. Und dann haben wir noch ein Ergebnis. Da habe ich gedacht, oh, da hat Plotzke aber eine ordentliche Leistung gebracht. 30-30 zu Hause gegen Vardar Skopje. Aber wer weiß, wie die Stimmung in Skopje ist. Der weiß wahrscheinlich auch, dass Plotzk da nicht weiterkommen wird.
Ja, wobei ich bei dem Spiel auch denke, das war da 3 Minuten vor Schluss aufgehört hat zu spielen oder noch weniger. Also ich glaube so 180 Sekunden vor dem Ende waren sie mit plus 4 vorne und haben dann irgendwie aufgehört und dann macht Plotz noch 4 Tore in den letzten 2 Minuten oder 2,5 Minuten. Und ja, das war dann das Ergebnis. Aber auch da denke ich, die Heimmannschaft mit Vardar, die haben zu Hause schon ganz andere Hochkaräter besiegt. Und da denke ich auch, da wird weder für Vardar, für Veszprém noch für Kielce irgendwas anbrennen.
Also du gehst davon aus, dass alle Heimmannschaften, also die das Rückspiel zu Hause haben, dann weiterkommen werden, auch der THW Kiel.
Davon gehe ich eigentlich aus. Und dann haben wir dann ja auch schon die schönen Konstellationen für das Viertelfinale feststehen, wo uns dann ja dann wirklich einige Kracher erwarten werden. Also das muss man ja auf jeden Fall so sagen. Also wenn man die drei Deutschen alleine sieht, die dann um den Einzug nach Köln kämpfen, Kiel gegen Barcelona, die Rhein-Neckar-Löwen gegen Paris Saint-Germain, die zwei würden dann ja schon feststehen und dann gehen wir mal davon aus, dass Kielce und Flensburg auch gewinnen, dann hätten wir Flensburg gegen Kielce und dann haben wir eben das vierte Viertelfinale war da gegen Veszprém und da müssen wir ja eigentlich sehen, dass Veszprém da der Favorit ist. Und sie können ja vielleicht auch noch am kommenden Wochenende, an dem Wochenende nach Ostern aufeinandertreffen, wenn das Finalwochenende der SEHA-Liga ist. Sie haben dann ja beide, stehen ja beide im Halbfinale. Vielleicht treffen sie dann noch häufiger aufeinander in nächster Zeit.
Das ist übrigens ein Thema, über das wir dann auch sprechen werden in der Ausgabe in der ersten Aprilwoche. Hat sogar ein Hörer nachgefragt, das würde ihn mal interessieren, auch was das sportliche Niveau in der SEHA League angeht. Aber da wollen wir jetzt nichts vorwegnehmen, da warten wir natürlich schön das Final Four ab, bei dem du ja auch vor Ort sein wirst, ne?
Genau, das werde ich mir mal anschauen. Ich war vergangenes Jahr in Veszprém und man muss sagen, das hatten die Veranstalter schon sehr gut organisiert, also sowohl Veszprém als auch die SEHA-Liga selber. Wer sich in der Kölner Kneipenszene ein bisschen auskennt, da gibt es eine Kneipe, die heißt Klein Köln. Und da war auch schon so ein bisschen Klein Köln, eben so ein bisschen wie das Champions League Final Four. Sie haben sich sehr viele Sachen von der EHF kopiert, die bei der EHF da gut gelaufen sind, aber haben es eben auch sehr professionell umgesetzt. Alle 4 Spiele, beziehungsweise 6 Spiele waren es ja letztes Jahr, ausverkaufte Halle. Die Stimmung in Veszprém ist immer super. Also das war schon ein interessantes Turnier. Dieses Jahr wird in Varaždin gespielt.
Dann bin ich mal gespannt, was du da so zu erzählen hast. Vielleicht haben die ja auch so einen kleinen Varaždin, ne? Und dann geht da die Post ab. Ja, dann schauen wir doch mal ganz kurz in die DKB-Handball-Bundesliga. Das habe ich eben gesagt. Es gab am Wochenende nur 3 Spiele aufgrund auch des Spielplans mit der EHF Champions League. Gummersbach gewinnt zu Hause gegen Lemgo, die schon wieder verlieren mit 28-24. Dem Bergischen HC gelingt ein ganz, ganz wichtiger Erfolg zu Hause gegen die TSV Hannover-Burgdorf, die ohne Kai Häfner und ohne Erik Schmidt antreten mussten mit 24-21. Aber das Ergebnis, was ich sehr, sehr erstaunlich finde, vielleicht kannst du da ein paar Worte zu verlieren, ist Eisenach gegen Leipzig 24-35. Schon zur Halbzeit hat Leipzig mit 11 Toren in Eisenach geführt. Früher eine Halle, wo es ganz, ganz schwer war zu gewinnen. Jetzt haben die den Trainer gewechselt und kriegen so eine Klatsche. Also Ich bin ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die in der Liga bleiben. Haben auch mit Abstand das schlechteste Torverhältnis der Bundesliga.
Also ich glaube es dann auch nicht. Also wenn man sieht, dass Leipzig war natürlich, sage ich jetzt auch mal, auch wenn es ein Auswärtsspiel war, in der Konstellation, so wie die den Lauf haben, das Selbstvertrauen, was sie haben, die Klasse, die sie auch haben, war der Favorit. Aber dass es nachher so deutlich wird, hätte ich jetzt nicht auch nicht unbedingt gedacht. Aber ich glaube, von Eisenach wird sich die erste Liga nach dieser Saison dann auch leider verabschieden müssen.
Und dann bleibt der BHC drin. Da werden sich natürlich die Leute in den Viktor Schilagi-Studios sehr, sehr freuen.
Ja, gut, aber ich sag mal, das ist ja genau wie in dem Meisterschaftsrennen. Wer nach 34 Spieltagen auf einem Nicht-Abstiegsplatz steht, egal wie, egal wo und egal warum, ist eben nicht abgestiegen. Also, und deswegen, also ich denke eher, dass der BHC da noch drin bleibt, da gebe ich dir recht.
Naja, jetzt haben sie ja 5 Punkte Vorsprung auf Lübecke. Das sollte eigentlich reichen, obwohl die Lübecker 2 Spiele weniger ausgetragen haben. Und Eisenach in der Verfassung, mein lieber Mann. Ja, also da den Trainer zu wechseln, Petkovic raus und Gennadi Kaleppo rein, das ist aber auch eine Entscheidung. Naja, das soll jeder für sich selber bewerten. Dann kommen wir noch zu einem anderen Thema. Und zwar Olympia-Qualifikation der Frauen. Da schauen wir auch mal kurz drauf, denn da gab es 3 Turniere. Und zwar in Frankreich, in Dänemark und in Russland. Und das Teilnehmerfeld der Olympischen Spiele in Rio besteht jetzt aus Angola, Argentinien, Brasilien, Frankreich, Montenegro, den Niederlanden, Norwegen, Rumänien, Russland, Schweden, Spanien und Südkorea. Die Polinnen haben es leider nicht geschafft, denn die haben ja eigentlich so ein tolles Turnier bei der Weltmeisterschaft in Dänemark gespielt. Aber was mich natürlich traurig macht, ist keine deutsche Nationalmannschaft. Die Frauen haben es ja nicht geschafft. Das stand natürlich schon nach der Weltmeisterschaft fest. Ach, dieser Umbruch, das überzeugt mich alles irgendwie nicht. Überzeugt dich das?
Also ich wollte vielleicht gerade mal zur Olympia-Quali zurückgehen, weil wir da müssen wir natürlich auch eine Sache noch im Auge haben. Der Rekord-Olympiasieger hat es nicht geschafft, obwohl die IAF den Dänen ein Quali-Turnier quasi gegeben hatte. Und in Aarhus haben die Dänen gegen Montenegro und gegen Rumänien verloren. Sie sind natürlich arg ersatzgeschwächt. Und sie haben jetzt, ich nenne es mal, ihre 2 Wochen der Wahrheit, haben sie alles vergeigt, was man vergeigen konnte. Beide Euro-Quali-Spiele gegen Russland verloren, die beiden Spiele gegen Rumänien und Montenegro verloren, nicht bei Olympia dabei. Da bin ich mal gespannt, wie der dänische Verband auch trotz der personellen Engpässe, die sie hatten in der Mannschaft, da jetzt drauf reagieren wird. Ja, deutsche Mannschaft, ich habe das Turnier in Norwegen ein bisschen verfolgt. Es gab 35 gute Minuten gegen Norwegen, dann hätte man gegen Spanien das Spiel eigentlich gewinnen müssen, hat dort zu viele Chancen vergeben, hat am Ende 24-18 gegen Brasilien gewonnen, die sich auch definitiv noch nicht in Olympiaform befinden, denn die sind nämlich Turnier letzter geworden, ohne einen Punkt in Norwegen. Ja, ich sage mal, ich bin gespannt, wie das weitergeht mit der Mannschaft. Sie werden jetzt die beiden nächsten Euro-Quali-Spiele im Juni, die werden sie gewinnen gegen die Schweiz und gegen Island. Und dann muss man einfach mal sehen, also man muss eigentlich bei der Euro einen richtigen Knaller landen, um natürlich dann auch die Werbung für die Heim-WM 2017 zu machen. Also ich sag mal, man hat jetzt die Bilanz von 5 Länderspielen in diesem Jahr 2016, ist 1 Sieg, 4 Niederlagen, 2-mal gegen Frankreich verloren, gegen Norwegen verloren, gegen Spanien verloren. Das sind Gegner, gegen die man verlieren kann. Zu deren Kragenweite zählt man momentan noch nicht. 1 Sieg gegen Brasilien hört sich immer gut an. Ich bin mal gespannt, wie sich die Mannschaft da entwickelt, muss ich ehrlich sagen.
Ich bin da auch sehr gespannt und mir schwant ein bisschen Böses für die Heimweltmeisterschaft, wo man sich für Spielorte wie Magdeburg und Hamburg entschieden hat. Aber bevor wir jetzt da wieder abschweifen und über sowas diskutieren, wir wollen uns ja nicht aufregen am Montagmorgen. Also ich glaube, noch nie ist eine Kreisabsendung so früh erschienen. Gucken wir mal, wann sie fertig sein wird. Aber ich denke mal, wenn die Hörer das hier hören, könnte es so 11 Uhr sein. Das ist ja extrem früh für die Kreisabverhältnisse und deswegen danke ich dir erstmal, Björn.
Ich hoffe, die sind dann alle schon wach.
Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich bin ja froh, dass du schon wach bist. Noch viel schlimmer ist ja, dass ich wach sein musste, um das Ganze hier aufzuzeichnen. Eine Frage habe ich noch, denn gleich spreche ich mit Carsten Lichtlein intensiv über die neuen Regeln. Der scheint kein Freund der neuen Regeln zu sein. Gibt es überhaupt jemand, der ein Freund der neuen Regeln ist?
Also ich habe mich kurz unterhalten mit Jens Fender gestern, weil bei dem Turnier, wo die deutschen Frauen mitgespielt haben in Norwegen, wurde das ja schon mal getestet. Und er sagt mir, erstens, die Trainer waren äußerst zurückhaltend, was die siebte Feldspielerin, die berühmte ohne Leibchen Torfrau betrifft. Weil es ein Testturnier war, es gab weder eine blaue Karte noch gab es irgendeine Verletzungsunterbrechung auf dem Feld, die diese 3 Angriffsregeln nach sich gezogen hätte. Also ich kenne auch keinen, der gesagt hat, wow, super neue Regel. Ich sag mal, wenn man sich eine rauspicken würde, wo man sagt, okay, das macht wirklich mal Sinn, dann ist es diese 6-Pass-Regel wenn der Schiedsrichter eben passives Spiel angezeigt hat. Aber im Endeffekt, dem Tisch und den Schiedsrichtern kommen so viele neue Zählaufgaben zu. Ich sage immer, der siebte Feldspieler wird verletzt, muss dann drei Angriffe auf der Bank sitzen, um danach aufs Feld zu kommen und den sechsten Pass zu spielen. Ja, wer soll das alles zählen? Also ich weiß es nicht, ob die Schiedsrichter und auch die Bankoffiziellen da in der Lage sind. Also ich weiß nicht, was das soll. Aber gut, da sitzen, hochbezahlt sind sie nicht, sind ja alles Ehrenamtler bei der IAF, sitzen Herren, die sich das ausgeklügelt haben, die werden sich da was bei gedacht haben. Aber ich habe auch noch keinen gehört, der gesagt hat, wow, super, das ist das Nonplusultra, was den Handball nach vorne bringt.
Vielleicht liegt genau da das Problem, dass es Ehrenamtler sind. Und das meine ich gar nicht böse, aber wenn man sich komplett auf sowas fokussieren kann und auch gut dafür bezahlt wird, dann kommt vielleicht ein bisschen was Besseres dabei raus. Das war ein bisschen unterschwellige Kritik, ich weiß, aber irgendwie das mit den neuen Regeln, das haben wir jetzt in den letzten Wochen ja auch hier intensiver diskutiert, das passt irgendwie nicht so ganz. Naja, gucken wir mal, was der Kollege Carsten Lichtlein ganz am Ende der Sendung dazu zu sagen hat. Vorher spreche ich noch mit dem Manager des VfL Gummersbach, mit Frank Flatten, und dir sei natürlich gesagt, herzlichen Dank für deine Zeit. Erste kurze Pause und gleich sind wir dann zurück in Episode 104 von Kreisab. Frank Flatten ist bei mir, hier bei der Pressekonferenz des Deutschen Handballbundes in der Köln Arena, beziehungsweise Lanxess Arena heißt sie ja offiziell. Erstmal herzlich willkommen. Es stehen zwei Länderspiele an demnächst, gegen Dänemark hier in der Kölner Arena und dann hinterher natürlich auch noch in der Gummersbacher Schwalbe Arena. Ist das auch für Sie jetzt gerade nach dem EM-Titel was Besonderes oder macht das keinen Unterschied, ob die Mannschaft jetzt so erfolgreich war oder nicht?
Also ein Event für den Handballbund auszurichten, wenn die Länderspiele in der Gummersbacher Schwalbe Arena stattfinden, das ist was Besonderes. Wir hatten einmal das Vergnügen, im Vorfeld ein Spiel auszutragen im Rahmen der Qualifikation und das ist ein Highlight. Und als wir das verabredet haben, das war noch bevor die Europameisterschaft gewonnen wurde, da ist das Highlight umso größer, wenn jetzt der Europameister kommt, der amtierende Europameister, und das ist ein Highlight an sich. Und in der Lanxess Arena, da wird das Ganze noch getoppt, weil hier war der Titel 2007, hier gab es das Revival-Spiel 2010, wo ich auch beides mal in der Halle war als Gast. Und jetzt kommt es zum Topspiel gegen Dänemark. Und ich glaube, für die Region ist das einfach was ganz Besonderes, dass auch in Köln der DHB mit der Nationalmannschaft antreten kann und antreten wird. Und das ist fantastisch für uns.
Sie haben eben auf der Pressekonferenz schon ein bisschen angerissen, wie sich dieser Hype äußert. Vielleicht können Sie den Hörern auch mal schildern, wie genau sieht das aus? Warum haben Sie mehr zu tun und wobei haben Sie mehr zu tun auf der Geschäftsstelle?
Ja, es gibt mehrere Facetten, die hier beleuchtet werden müssen. Einmal, die Karten werden abgegriffen, die Spiele sind schneller ausverkauft. Wir haben jetzt schon das Spiel, was am Samstag stattfindet, ausverkauft ohne Abendkasse. Es sind nur noch ein ganz wenige Restkarten da. Danach kommt das Spiel Rhein-Neckar-Löwen, auch das ist fast schon ausverkauft. Wir haben natürlich auch eine kleine Arena, aber da kommt natürlich auch die ein oder andere Anfrage herein. Wir haben 4 Nationalspieler in Gummersbach, 3 Europameister davon. Die Sponsoren möchten gerne mit den Personen zusammenkommen. Die werden eingeladen zu Vorträgen, zu Ehrungen. Wir sollen Bäumchen pflanzen. Wir fahren zu Kindergärten raus, zu Schulen raus. Das sind Anfragen, die koordiniert werden müssen. Und die Geschäftsstelle muss natürlich auch aufpassen, dass die Spieler nicht überlastet werden, weil die haben ja nun mal auch 2-mal am Tag Training und müssen Regenerationsphasen haben. Das muss man koordinieren, ohne jemanden vor den Kopf zu schlagen. Und das ist das ein oder andere Mal schon schwierig. Jetzt heute ist Carsten Licht dann schon um 8:30 in der Halle gewesen, hat trainiert, weil er jetzt am Mannschaftstraining nicht teilnehmen kann. Und das bewirkt, dass der Trainer auch um 8:30 in der Halle sein muss und wir die Halle räumen müssen, damit das Training stattfinden muss. Das sind alles Kleinigkeiten, die wir gerne machen, die wir für den Handball auch machen müssen, für die Entwicklung. Und das belastet schon, aber es macht auch riesigen Spaß, festzustellen, dass wir im Interesse stehen. Und gerade jetzt für Gummersbach ist das eine Auszeichnung, dadurch, dass wir 4 Nationalspieler im Moment im Kader hatten, freut sich die gesamte Stadt und das ist schon interessant, wie viele Autogramme auf einmal gegeben werden.
Wie schwer fällt es denn? Sie haben ja gerade gesagt, es ist nicht so leicht. Man muss vielleicht auch manchmal tatsächlich jemand vor den Kopf stoßen und Nein sagen.
Ja, natürlich. Wir haben die ein oder andere Anfrage gehabt, die wir nicht bestätigen können. Zum Beispiel sollten 2 Nationalspieler zur CeBIT fahren, um dort für Autogramme zur Verfügung stehen. Das funktioniert im Trainingsplan nicht. Aber alles, was wir erfüllen können, erfüllen wir, treffen Absprachen. Und da sind gerade jetzt die Nationalspieler gefordert. Ich nehme jetzt nochmal Köln als Beispiel, Rosenmontagszug. Wir hatten 2 Spieler auf dem Karnevalszug in Köln, auch bei den Roten Funken. Da sollte um 5:30 morgens der Antritt sein. Das können wir nicht bewerkstelligen, wenn wir dann abends noch Training haben. Da hat jeder Verständnis, dass wir erst um 9 Uhr angereist sind, aber wir waren auf dem Zug vertreten. Und die Spieler genießen es natürlich, dass zugejubelt wird. Aber wir müssen auch gucken, dass wir uns in die Öffentlichkeit bringen, auch dass wir die öffentlich-rechtlichen Sender dazu bringen, immer mehr zu berichten, auch von der Handball-Bundesliga. Und da sind wir im Sogeffekt der Nationalmannschaft, auch der Nationalspieler. Ich hoffe einfach, dass man in Deutschland erkennt, es gibt neben Fußball auch noch andere Sportarten, auch Handball. Und das hat man verstanden und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Da schließt sich natürlich eine Frage an. Sind Sie enttäuscht gewesen von der Quote des Länderspiels gegen Katar in Leipzig, was in der ARD gelaufen ist? Denn ich glaube, es waren dann 1,47 Millionen Zuschauer oder sowas um den Dreh. Das kann ja den Verantwortlichen im Handball nicht gefallen haben.
Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen relativieren. Das ist kein Hype, das ist kein ernstzunehmendes Spiel. Viel wichtiger sind die Übertragungen aus den Turnieren heraus, auch nächstes Jahr, wenn die nächste Weltmeisterschaft ansteht. Da müssen wir in den öffentlich-rechtlichen Medien vertreten sein. Also auch eine Frage, wie man ein solches Thema nach vorne bringt. Einmal, die Hallen sind ausverkauft, wenn die Nationalmannschaft kommt. Aber wir müssen auch den Fokus weiter auf die Bundesliga-Vereine bringen, dass man Derbys auch mal im WDR sehen kann oder auch sehen muss, weil das sind ja stimmungsgeladene Spiele, die auch die gesamte Region dann des westdeutschen Fernsehens betreffen, die sind interessant, aber es ist eine Frage, wie geht man mit dem Thema um, wie positioniert man als Fernsehsender die Sportart. Die Nationalmannschaft ist ja noch gesondert zu betrachten, da ist 1,4 Millionen, wenn die Zahl richtig ist, natürlich weniger als 19 Millionen im Endspiel, aber man muss auch sehen, dass der Sportsender den Handball begleiten muss, damit die Zahlen auch wachsen, dass es regelmäßig da ist. Das, was regelmäßig stattfindet, da kann man sich drauf einstellen und dann kann man sich auch einschalten. Und wenn was kurzfristiger passiert, ist es natürlich schwieriger.
Haben Sie da ein bisschen Hoffnung, wo jetzt auch die Deutsche Eishockey-Liga mit der Telekom so einen Deal abgeschlossen hat, dass im Handball vielleicht auch sowas kommt und jedes Spiel irgendwann zu sehen sein wird? Weil im Prinzip muss das ja irgendwann mal der Fall sein.
Also momentan ist es ja schon so, dass die DKB Handball-Bundesliga im Fernsehen stattfindet, den Sport 1 als Zusammenfassung stattfindet. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass man eine Spieltagszusammenfassung hat. Dazu gehört ein einheitlicher Spielplan. Da müssen wir noch dran arbeiten. Da stößt die DKB Handball-Bundesliga an ihre Grenzen, weil die IAF oder ERF andere Spieltermine vorschreibt. Aber wir haben da schon sehr große Schritte geleistet, dass wir einen einheitlichen Plan halbwegs hinbekommen. Und ich glaube, eine Zusammenfassung in den Nachrichten tut auch gut. Und wenn ich mir andere Bundesländer anschaue, da funktioniert das ja auch. Denn der MDR bringt ja regelmäßig Spiele. Das sind halt Einschätzungen, die von oben herab geleistet werden müssen. Und wir müssen hier Überzeugungsarbeit leisten, dass es sich lohnt, Handball zu zeigen. Und da müssen natürlich auch die Zuschauer bereit sein, das zu schauen. Aber eine Zusammenfassung in den Sportnachrichten würde ja schon reichen, um den Fokus auch außerhalb der vierten Liga Fußball auch mal auf Handball-Bundesliga zu bringen, weil das sind Spitzensportler, die ihre Leistungen abrufen. Die haben auch die Berechtigung, gezeigt zu werden, ist meine Einschätzung jedenfalls.
Ja, da schließe ich mich natürlich an, um Gottes Willen, sonst würde ich hier nicht Handballjournalismus betreiben. Aber ja, ich möchte noch ein bisschen zu sprechen kommen auf das Sportliche. Wobei, eine Frage habe ich noch. Sie haben auch eben gesagt, es kommen ja mehr Sponsorenanfragen. Kommen denn auch neue Sponsoren?
Also wir sind in Anfragen natürlich stärker geworden. Wir reagieren auch anders, dass wir offensiver auf Sponsoren zugehen. Jetzt muss man natürlich auch festhalten, dass die regionalen Sponsoren natürlich mehr reflektieren. Die überregionalen Sponsoren, die auch die Sportart nach vorne bringen könnten, die reagieren natürlich auf Einschaltquoten und Fernsehpräsenz. Und da können wir im Handball jetzt nicht so dolle Zahlen vorweisen. Wir haben zwar gute Zahlen, auch in Gummersbach haben wir hervorragende Präsenz bei Sport 1, aber die Reichweite ist natürlich da eine ganz andere, als wenn sie mal im Nachrichtenmagazin gebracht werden oder im Sportstudio mal kurz eine Zusammenfassung der Handball-Bundesliga gebracht wird. Dann ist es eine ganz andere Strahlkraft und dann sind wir viel interessanter auch für die überregionalen Partner. Und wenn man die Handball-Bundesliga durchschaut, so viele überregionale Partner gibt es da nicht unbedingt in der Liga. Da müssen wir aber hin, wenn wir standhalten wollen. Und wir sind die stärkste Liga der Welt. Wir wollen sie auch bleiben. Und da brauchen wir Fernsehpräsenzen. Und wenn man jetzt den Spieß mal umdreht, DIF, warum macht die denn die Spielansetzungen so? Weil es halt für die anderen Länder, die in der Champions League zum Beispiel mitspielen, interessanter ist, am Wochenende zu spielen, weil die haben dann die Fernsehpräsenz. Ansonsten haben die aber keine funktionierende Liga. Und hier müssen wir alle in Deutschland und vor allen Dingen auch bei den Fernsehmetropolen drüber nachdenken, begleiten wir diesen Weg so, dass wir hier eine Macht geben, Spieltage in der Champions League, die auch für die oberen Mannschaften wichtig sind, so anzusetzen, dass sie einen Spieltag durcheinander bringen. Die Bundesliga könnte eine ganz andere Rolle spielen, wenn wir über Fernsehpräsenz andere Sponsorengelder hätten, dann könnten nämlich die Vereine sagen, nee, wir spielen am Samstag, uns ist das egal. Und das ist hier eine Schere, die immer weiter auseinandergegangen ist in den letzten Jahrzehnten und wir versuchen sie immer weiter zu schließen. Und die Stärkung muss über die Präsenz in den Medien sein.
ist ein enorm schwieriger Spagat.
Absolut ja, weil da unterschiedliche Interessen, aber auch Sichtweisen aufeinandertreffen. Aber ich glaube, dass gerade die Europameisterschaft gezeigt hat, wie viele Handball toll finden. Handball ist eine gelernte deutsche Sportart, wenn man jetzt mal die Regeländerung mit der blauen Karte wegnimmt. Aber wir haben eine gelernte deutsche Sportart und das Interesse ist ja da. 19 Millionen sprechen ja da auch für sich. Und da muss man sich mal überlegen, investiert man gemeinsam da rein, dass man die Quote nach oben bringt und mal auch was anderes zeigt. Das ist ein Umdenken, was vielleicht stattfindet. Ich hoffe es sehr und wir können uns alle nur bemühen, Botschaften zu senden, dass es eine ehrliche Sportart ist. Wenn ein Spieler bei uns verletzt ist, dann ist er verletzt, dann bleibt er am Boden liegen und kann da nicht noch 5 Minuten rumrollen, weil er gezwackt worden ist. Ich übertreibe jetzt mal ganz bewusst. Ich erinnere mal an die früheren Spiele von Rogisch. Der ist mal eben in der Kabine genäht worden, ist wieder aufs Feld gegangen. Der hat weitergespielt. Das gab es in der Fußball-Bundesliga, glaube ich, nur bei Rubesch mal. Ansonsten scheiden die dann aus. Das ist das, was man nach vorne bringen muss. Diese Impulsivität, diese Härte, aber auch die Gerechtigkeit, die da herrscht, die Fairness, die da vorherrscht. Und da sind wir auch Vorzeige Sportart auch für Nachwuchs, also für Kinder und Jugendliche, die sehen, die gehen fair miteinander um, die schütteln sich die Hand, da wird nicht in der einen oder anderen Szene übertrieben, damit irgendeine Strafe rauskommt, sondern das ist ganz ehrlich, was hier stattfindet und ich glaube, das ist für uns in Deutschland auch ganz wichtig.
Ja, ich glaube, Rudelbildung, die gibt es im Handball nicht so oft wie im Fußball beispielsweise. Ich habe jetzt eben schon gesagt, wir wollen auch nochmal zum Sportlichen kommen. Beim VfL Gummersbach läuft es in den letzten Wochen relativ gut. Ja. Gerade die Europameister Simon Ernst und Julius Kühn sind mit enorm viel Selbstvertrauen zurückgekehrt. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich nehme mal an, das können Sie so bestätigen.
Das ist absolut so. Gerade Julius Kühn ist gewachsen noch um ein paar Zentimeter. Der hat das Spiel mit breiter Brust. Da muss man immer aufpassen, dass er nicht ein kleines Loch fällt, wenn immer was nicht funktioniert. Deswegen fangen wir auch mit Schröder, der sich auch enorm gesteigert hat, an. In der Bundesliga läuft es rund bis auf beim Spiel gegen Berlin. Und da sind uns in Gummersbach Grenzen gesetzt. Ich habe hier so einen netten Vergleich aufgesetzt. Wir spielen mit jungen Nachwuchsspielern, die wir alle selber entwickeln. Wir haben einen Anteil von deutschen Nachwuchsspielern von 85%. Und Stefan Kretschmer hat das so schön gesagt, vor der Übertragung im Fernsehen gegen Berlin, wenn man ganz oben mitspielen will, muss man auf der einen oder anderen Schlüsselposition durchaus überlegen, auch einen ausländischen Spieler mit viel Geld zu holen. Diesen Weg gehen wir nicht und trotzdem haben wir mit Berlin standgehalten. Wir waren sportlich eigentlich die bessere Mannschaft, Berlin war aber cleverer und hat 2x5 Minuten ausgenutzt, jeweils 3 Tore Rückstand auszugleichen. Nur wir haben auf unserem Feld interessante Spieler, die sich noch entwickeln werden und da muss man einfach mal drüber nachdenken, wer hat da gegen wen gespielt. Und Berlin hat noch einen Gummersbacher dabei mit Paul Drucks, der überragend ist. Wir wünschen auch Berlin und Paul alles Gute, aber der kommt auch aus unserem Stall und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben, weil das ist der richtige und zukunftsträchtige Weg.
Also Sie können weiter gerne tolle Nationalspieler für Deutschland entwickeln, da habe ich gar nichts dagegen. Aber wie sieht's denn aus mit den Planungen für die kommende Saison? Wie weit sind Sie schon und wie viel fehlt noch beim Puzzle für die Saison 2016-2017?
Also da sind wir auf dem Spagat. Wir haben natürlich angefangen, Nachwuchsspieler, aber auch Perspektivspieler auszubilden. Die sind wie Simon aus der 3. Liga gekommen, Julius aus der 2. Liga. Die sind natürlich preisgünstig, wenn sie kommen. Dann haben sie sich entwickelt und werden teurer. Und wir müssen gucken, dass wir das Wachstum auf der wirtschaftlichen Seite natürlich auch begleiten können. Und das alles unter der Rubrik, dass wir mal einen Konsolidierungspfad begonnen haben, den wir auch einhalten werden und wollen. Der Kader steht, wir haben alle Verträge unter Dach und Fach. Achillesferse ist momentan die rückraumrechte Seite, also halb rechts. Da haben wir die Problematik, dass Marc angeschlagen ist schon seit November. Wir das auch nicht ganz in den Griff kriegen, er immer noch Schmerzen in der Schulter hat. Und wenn wir den nächsten sportlichen Schritt gehen wollten, müssten wir da jetzt investieren. Und wenn wir richtig investieren würden, dann würden wir nächstes Jahr einen Sprung nach oben gehen können. Aber da müssen wir noch dran arbeiten, dass wir das auch können. Aber wir werden Rückraum rechts noch etwas machen müssen.
Gut, starke Linkshänder, die wachsen ja auch nicht auf Bäumen. Von daher ist das nicht ganz so einfach. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das aufschlussreiche Gespräch und wünsche noch viel Erfolg in der weiteren Saison. Dankeschön.
Dankeschön.
Schon wieder Carsten Lichtlein bei Kreisab. Ich weiß nicht, ob die Leute es noch hören können. Kannst du überhaupt noch Interviews geben?
Ja, also es sind schon ein paar, die man die letzten paar Wochen gegeben hat nach der EM, aber es ist immer wieder schön, ein Interview zu geben, vor allem, wenn man über Handball sprechen darf und seine Sportart zu repräsentieren.
Ja, dann lass uns doch ein bisschen über Handball sprechen und nicht über das, was drumherum immer passiert, sondern vielleicht mal ein paar konkrete Sachen hatten wir letzte Woche auch in der Sendung. Neue Regeln, hast du ja auch mitbekommen. Fangen wir mal mit der ersten an. Passives Spiel, 6 Pässe, was sagst du dazu?
Ja, es gibt ja in der NBA auch eine Uhr, wo man in einer bestimmten Zeit abschließen muss. Da hat es ja auch schon mal Diskussionen gegeben, ob es das vielleicht eingeführt werden sollte. Jetzt sind es 6 Pässe. Ich finde es nicht schlimm, aber für einen Torhüter, der muss natürlich wissen, also ich kann es jetzt nur aus meiner Sicht sagen, der muss natürlich, der kann sich dann einstellen, wann irgendwann mal der nächste Wurf kommt und dagegen abschließen muss. Und deswegen, ich glaube, das ist für uns Torhüter überhaupt nicht so schlecht.
Könnte aber irgendwann schwierig werden für die Kollegen da am Kampfgericht und die Schiedsrichter, wenn die jetzt auauch noch mitzählen müssen, dass ja irgendwelche Spieler 3 Angriffe hintereinander verletzt pausieren müssen. Ja?
Das ist das Nächste, richtig. Und vor allem dann zu beurteilen, ja, also ich finde, diese Regel sollte man dann eher sagen, weil ja, da kann dann theoretisch die gegnerische Mannschaft schon einen Spieler ausschalten wollen und der darf dann in der letzten Minute beispielsweise überhaupt nicht aufs Spielfeld, weil er dann 3 Angriffe draußen sitzt in der entscheidenden Phase und das finde ich eine nicht so gute Regel.
Also ich habe bisher noch keinen gehört, der die Regel gut findet.
Ja, also dann schließe ich mich der Mehrheit an.
Ja, gut, da muss ich mir jetzt ganz schnell die nächste Frage überlegen. Was gab es noch für neue Regeln? Habe ich eine vergessen? 7 Feldspieler. Finde ich persönlich extrem gut.
Ja, ich als Torhüter, wir haben es jetzt bei der Nationalmannschaft erste Trainingseinheit wirklich mal durchgezogen. Wir mussten mit 7 Feldspieler spielen.
Das heißt, du musst jetzt auch mal Konditionstraining machen?
Ja, also ich renne auch mal ein bisschen, genau. Nicht immer nur so dumm im Tor rumstehen, sondern mal ein bisschen rennen. Nein, es ist aber auch für die Feldspieler. Sonst hat ja immer jeder gewusst, ja, das gelbe Leibchen muss raus, oder gelb, Entschuldigung, Simon Ernst, das Leibchen muss rausrennen. Jetzt kann ja jeder raus, aber darf keiner mehr ins Tor. Das ist natürlich die Sache, wenn dann jeder auf den anderen guckt und sagt, warum bist du nicht rausgegangen, warum muss ich rausrennen? Das ist schon verwirrend, auch für die Feldspieler ein bisschen. Da müssen die auch mal ein bisschen mitdenken. Ich finde es, ja, Handball ist normalerweise 6 gegen 6, das typische Handballspiel. Jeden Angriff jetzt kann man ja 7 gegen 6 spielen und ob das jetzt nochmal, ja, es wird noch schneller, ist klar. Das ist auch richtig und Überzahl kann man da auch immer spielen, aber ja, ich vermisse dann schon ein bisschen das 6 gegen 6, das ist Fakt.
Das heißt, für dich verändert sich der Handball durch diese neuen Regeln einfach zu viel?
Ja, und das auch noch mit 35, ne? Jetzt ist man da schon ein bisschen älter, ja, genau. Darf man noch mal ein bisschen rennen, aber nein, Spaß beiseite, klar, sind jetzt neue Regeln, vielleicht möchten wir es auch jetzt den eingeschliffenen Alltag, den eingeschliffenen Handball mal ein bisschen verändern, ein bisschen attraktiver machen für die Zuschauer. Ob es attraktiver wird, muss man abwarten. Ich glaube aber, das ist jetzt dann auch erstmal auf Probe, fängt dann bei Olympia an und dann schauen wir mal, ob das angenommen wird oder nicht. Vielleicht hat man dann auch wieder nach einem Jahr die alte Regel und also bös wäre ich nicht.
Kannst du dich damals daran erinnern, wie du darauf reagiert hast, als die schnelle Mitte eingeführt wurde? Weil da hätte man ja auch sagen können, da ist zu viel Veränderung. Die schnelle Mitte hat sich durchaus etabliert.
Ja, das stimmt, aber so extrem, wie es dann gleich in der ersten Saison von Lemgo Beispiel gespielt wird, sie sind ja nur noch gerannt, das war ein Hasenrennen, muss man ja sagen. So extrem ist es jetzt auch nicht mehr. Klar hat sich etabliert, das ist auch beibehalten worden, es wird auch noch angewandt, es ist Fakt, um ein schnelles Tor zu erzielen. Aber da sage ich jetzt als Torhüter, die Spieler haben sich da mehr aufs Torwerfen konzentriert und nicht so viel auf Abwehrspielen und das ist natürlich auch schade.
Gut, das Rückzugsverhalten, das muss man auch sagen, ist immer besser geworden über die Jahre und deswegen hat sich das, glaube ich, auch wieder ein bisschen angepasst. Sprechen wir noch über das Thema Belastung, weil du ja auch in den letzten Wochen unglaublich viele Termine hattest, auch heute jetzt hier wieder bei diesem Pressetermin des DHB, hast du extra noch ein früheres Training gemacht und so weiter und so fort. Wie lange kannst du das noch durchhalten? Jetzt nicht nur du persönlich, vielleicht auch gerade die jüngeren Akteure, denen das, ich will nicht sagen, denen das zu Kopf steigt, aber die Gefahr besteht natürlich gerade bei jüngeren Spielern und die Mannschaft ist sehr, sehr jung.
Ja, das stimmt. Ich muss jetzt sagen, ich habe es vorhin auch schon angesprochen, solange die Leistung nicht drunter leidet, ist das alles okay. Da kann man auch so viele Termine machen, wie man will, wenn man regeneriert, wenn man irgendwann mal eine ruhige Minute hat, um abzuschalten, um sich wieder zu fokussieren und zu konzentrieren. Das Wesentliche darf nie drunter leiden und das ist der Handball. Wenn das der Fall ist, dann sollte man sich schon Gedanken machen, ob man den einen oder anderen Termin absagt. Es werden ja auch nicht nur Termine vom Verband, sondern auch vom Verein. Die Sponsoren, das ist die Nachfrage. Ich muss jetzt dann beispielsweise nachher zu einer Bank hier in Köln habe ich den nächsten Sponsorentermin und solange die Leistung nicht drunter leidet, mache ich das gerne, aber wenn ich merke, da hapert es ein bisschen, dann werde ich dann auch einen Riegel davor stellen.
Mal jetzt angenommen, dass du in Rio dabei bist, bist du dann irgendwann froh, wenn das vorbei ist?
Nein, auf keinen Fall. Also Rio, wenn man nominiert ist, da freut man sich richtig drauf, mit den anderen Athleten im Dorf zu sein, das Feeling Olympia zu erleben, hautnah in Olympionik zu sein. Und ich glaube, da überwiegt die Freude mehr.
Du wirkst ja immer sehr, sehr ruhig und ausgeglichen, also vor allem abseits des Spielfeldes, ne? Aber diese Frage nach Olympia, geht sie dir irgendwann mal auf den Sack?
Nein, weil das ja mein großer Traum ist. Und von mir aus kann das noch so oft gefragt werden. Ich werde immer wieder die gleiche Antwort geben. Und das, da bin ich auch nicht müde drum. Für mich ist das ein Riesentraum. Aber man muss auch was dafür tun, die Leistung bestimmen, dass der Trainer einen mitnimmt. Und deswegen sollte zuerst der Fokus auf der Leistung liegen und dann hoffen, dass man sich den Traum erfüllen kann.
Wie sehr bist du denn zufrieden mit deinen Leistungen seit der Europameisterschaft?
Ja, im Verein war okay, muss man sagen. Jetzt im zweiten Spiel gegen Katar bin ich in der zweiten Halbzeit reingekommen. Ja, es war aber vom ganzen Team nicht so gut. Da ist auf jeden Fall Verbesserungssteigerungsbedarf. Aber ich hoffe natürlich, dass ich schon bei den nächsten Länderspielen, wenn man eingesetzt wird, entweder gegen Dänemark oder Österreich, das schon besser wird.
Dann war es das, glaube ich, oder? Wobei, eine Frage habe ich noch. Du hast jetzt hier einen Termin abgesagt. Ne? Es geht irgendwie aufs Dach. Höhenangst, ja? hab ich den Eindruck?
Ab einer bestimmten Höhe muss man da auch nicht mehr mit. Das habe ich gesagt. Nein, wenn man auf Riesengebäuden am Rand ist es bei mir ein bisschen problematisch, muss ich sagen. Wenn irgendwas aus so einem Geländer oder so festhalten kann, dann ist es okay. Aber die Arena ist ja schon hoch. Und deswegen habe ich gesagt, ich war damals 2007 auf dem Dom oben. Oder 2008 war das Olympia-Vorbereitung und da war es auch schon ein bisschen anders, als man an der Spitze oder an der Kuppel oben am Rand gestanden war. Und deswegen muss ich mir die Arena nicht antun, um aufs Dach zu steigen.
Kann ich mir jetzt nachvollziehen. Der nächste Kollege wartet schon. Ich danke dir recht herzlich.